der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast der Regisseur Alexander Riemenschneider. Das Gespräch führt Götz Bühler.
Mir gegenüber sitzt mein Gast Alexander Riemenschneider. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe so viel auf meinem Zettel, über das wir reden müssen. Fangen wir ganz vorne an. Du bist Regisseur.
Richtig, das ist richtig.
Da du ja Regisseur vielfach für Kindertheater bist, könnte ich jetzt so wie in der Sendung mit der Maus fragen, was ist ein Regisseur? Ich frage aber lieber, wie wird man Regisseur?
Ich würde erstmal sagen, bevor man über dieses Ganze redet, gibt es da eine Ausbildung oder welches Praktikum, würde ich erstmal sagen, durch Neugier. So, durch Neugier, Interesse dranbleiben.
Ich finde, das ist eine sehr gute Antwort, denn das zeigt ja eigentlich, dass du möglicherweise diese Neugier eben schon hattest, bevor du diesen Beruf ausgeübt hast. Was hat dich am Theater gereizt oder überhaupt an der Regie? Bist du, du hast studiert, du hast erst Germanistik und Musik- und Medienwissenschaften in Bonn studiert und dann in Hamburg hier an der Hochschule für Musik und Theater, dann Regie. Wann kam dieser Drang? Wann kam das, dass du gedacht hast, ja, ich glaube, das ist meins?
Ja, es gab mal auf jeden Fall andere Pläne vorm Regie führen, vorm Inszenieren.
Und die waren?
Das hatte viel mit Musik zu tun. Plan A war eigentlich Musiker werden, so. Und Musik machen. Und der Schritt, und ich habe auch in der Schule Theater gespielt, so. Ich glaube, die Wurzeln sind da wahrscheinlich bei vielen irgendwie ähnlich. Aber der Moment von Regie führen war ein Moment, wo ich zugucken konnte bei einer Probe im Theater. Und merken kann, dass all das, wo ich bis jetzt so ein Stück weit gekommen bin und was mir auch Spaß gemacht hat, aber da habe ich überall auch gemerkt, da gibt es eine Grenze, das können einfach andere viel besser. So. Und das war auch gar kein schlimmes Gefühl, das war auch gut. So, die können es einfach besser. Aber der Moment zu merken, da kommt was zusammen in Musik machen, in Komponieren, in Lesen, in Raum bauen. Und das alles kommt ja irgendwie im Theater und im Regieführen zusammen. Und das waren die Initialzündung. So.
Das ist schon eine ganz schöne Chefposition, oder? Also man muss schon so diese Vision haben und diesen Überblick, um eben, was du gerade gesagt hast, all das auch zusammenführen zu wollen. Man hat vielleicht den Luxus als SchauspielerIn, dass man sich eben führen lassen kann von einer RegisseurIn. Aber du musst ja auch möglicherweise harte Entscheidungen treffen. Also das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, du bist nicht der Don, aber es ist schon etwas, was diesen Überblick erfordert.
Überblick ja, aber seit ich den Beruf mache, hat sich ja auch ganz viel verändert. Und da gibt es ganz tolle, wichtige Veränderungen. Und ich würde sagen, zu den Entscheidungen, die du als RegisseurIn hast, gehört ja auch, dass du dich entscheiden kannst, wie du das gestalten willst, diesen Entscheidungsprozess. Also da sagt dir ja kein Handbuch, du inszenierst so. Das heißt, wie sehr du das mit einer Gruppe zusammen machst, wie kollektiv eure Entscheidungen sind, das ist ja auch Teil deiner Suche und deines Wegs. Und das war auch eine Sache, die mir von vornherein wichtig war. Da habe ich jetzt vielleicht nochmal andere Begriffe oder Worte für als am Anfang. Aber diese Idee, das natürlich zusammen zu machen und die Idee auch, dass ein kreativer Prozess bedeutet, dass alle, den Glauben daran bedeutet, dass alle Ideen, die zusammenkommen, größer sind als die, die man alleine haben kann, das gehört für mich total dazu.
Jetzt hatten wir schon Bonn als Studienort, dann Hamburg als Studienort. Jetzt bist du auch noch Intendant in Bremen. Du hast wahrscheinlich, in Berlin. Ja, in Berlin. Jetzt, du hast mal in Bremen gearbeitet, vor längerer Zeit da auch Opernregie geführt. Ich wollte gerade sagen, lebst du in der Bahn oder hast du einen festen Wohnsitz?
Ich habe mal gefühlt in der Bahn gelebt und ich hatte, das kennen vielleicht einige PendlerInnen, ich hatte so den Traum, wann lohnt sich die Bahn gerade 100? Dann hat die sich gelohnt für einige Jahre, 5, 6 Jahre und dann hatte ich irgendwann mal die Zahnbürste dabei in der Bahn und habe gedacht, was ist das eigentlich für ein Preis, den man für so eine Bahncard 100 zahlt? Und damit meine ich nicht das Geld, sondern wenn sich das lohnt, dann heißt es ja, dass man den Großteil seines Lebens in der Bahn verbringt. Das war also sowas Zwiespältiges. Ich fand das einerseits toll, irgendwo einsteigen zu können, aber der Preis war dann zu hoch und jetzt mit Familie und mit Kindern sowieso. Und das war unter vielen anderen Gründen aber auch ein Grund, nach Berlin zu gehen oder sich auch für dieses Theater zu bewerben, dass ich natürlich jetzt viel mehr vor Ort bin und vor allem in Berlin arbeite, auch für unser Theater, auch Stücke inszeniere. Und jetzt in Hamburg zu sein, jetzt gerade, ist eigentlich eher die Ausnahme, so als Gast.
Du hast allerdings auch schon einige andere Stücke als Regisseur geführt. Ellbogen von Fatma Aydemir, was ja schon als Buch ganz großartig ist. Und die sexuellen Neurosen meiner Eltern. Also nicht meiner, sondern das Stück heißt so. Das heißt, du kennst das junge Schauspielhaus auch. Gibt es einen Unterschied, was das Publikum angeht, im Theater an der Parkaue und im jungen Schauspielhaus?
Das ist eine gute Frage. Also ich kenne das junge Schauspielhaus tatsächlich schon ziemlich lange, weil das auch das Haus war, in dem ich die ersten Arbeiten nach dem Studienabschluss machen konnte. Und mit Klaus Schumacher verbindet mich eine große, tolle Arbeitsbeziehung. Ich würde die Frage mal so ein bisschen anders beantworten, dass das Tolle ist, was ein Publikum unterscheidet, was eher in ein Theater für junges Publikum geht, zu einem sonstigen Stadttheaterpublikum, ist, dass es einfach eine diverse Stadtgesellschaft abbildet. Also schau dir das Publikum vom jungen Schauspielhaus an. Das ist auf jeden Fall diverser als das, was ins große Haus geht. Und das ist, und zwar in jeglicher Hinsicht, so, ne, auf verschiedensten Ebenen. Und das ist bei uns in Berlin auch der Fall. Vielleicht aufgrund der Größe der Stadt ist das Einzugsgebiet noch ein bisschen größer als hier vielleicht. Aber in der Art und gleichzeitig ähneln sie sich so dabei. Also genau in dem, dass viele von ihnen ja auch nicht theatersozialisiert sind und einfach dahin gehen und denen muss man was geben, was sie interessiert. So, sonst findet da nichts statt.
Es ist ja auch so eine gewisse Einstiegsdroge, wenn man so will. Also Theater für Kinder, das ist ja auch eine große Verantwortung. Zum einen aufgrund der Themen, die dort behandelt werden, die ja alles umfassen. Also wenn man sich das Programm im Jungen Schauspielhaus angeht, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr vieles, was man über das Leben wissen möchte, dort lernen. Mhm. Auch in dem neuen Stück, dazu kommen wir gleich. Aber eben diese Verantwortung, man kann ja auch theoretisch Kinder verprellen und sagen, ich gehe nie wieder ins Theater, Papa, das war's. Also sowas will ich nicht.
Das stimmt.
Okay, ich stelle eine einfache Frage. Gehen deine Kinder in deine Inszenierung? Und was halten die davon?
die gehen in meine Inszenierung. Manchmal müssen die in meine Inszenierung gehen, weil es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Und das heißt natürlich auch, dass sie und unseren Ort, die Parkaue, total toll finden als Theater, aber natürlich auch ganz oft sagen, boah, ich habe keinen Bock auf Theater, Papa, weil es zu ihrem Alltag dann vielleicht mehr gehört. Und das führt zurück zu deiner ersten Frage. Für die Kinder und Jugendliche, denen es nicht zum Alltag gehört, Theater zu machen, das ist ja eine total wichtige Aufgabe. Und klar, denke ich mir manchmal jetzt in Bezug auf die Parkaue, aber auch hier am Jungen Schauspielhaus sind die TheatermacherInnen dafür verantwortlich. Wie sieht die erste Begegnung mit Theater aus? Und trotzdem würde ich sagen, es gibt ja oft so einen Begriff von das Publikum von morgen. Ja? Und damit kann ich gar nicht so viel anfangen, weil das findet jetzt statt. Und ich glaube, es geht darum, so attraktives Theater zu machen, dass das für alle interessant ist, die sich für einen jungen Blick auf die Welt interessieren. Und damit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und das findet immer jetzt statt. Das ist nicht so eine Investition nur für morgen. Es geht darum, jetzt den Moment interessant zu machen.
Gibt es Rituale in deiner Arbeit als Regisseur?
Ja, also die Frage danach, wie kommen wir zusammen? Wie kommen wir aus unseren unterschiedlichen Leben auch in eine gemeinsame Energie, in einen gemeinsamen Fokus beim Proben? Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Und die können wir auch für jede Produktion unterschiedlich beantworten. Also gibt es irgendwie machen wir eine Form von Aufwärmen, Form von Training am Anfang. Wann machen wir nochmal Text? Wann gehen wir irgendwie nochmal rein? Da gibt es auf jeden Fall im Ablauf einer Probe gewisse Rituale oder Strategien zusammenzukommen.
Passt du die ans jeweilige Ensemble und ans jeweilige Stück?
Ich passe sie an. Es hat sie aber auch, habe ich aber auch gelernt, weil am Anfang hatte ich vielleicht das Gefühl, ich brauche so einen Methodenkasten als Regisseur. Kann sein, dass man sich den entwickelt, aber irgendwann kam für mich der nächste Schritt, der nützt nichts, wenn der nichts mit der Gruppe zu tun hat, der man gegenüber steht, sitzt. Das heißt also, je nach Gruppe und auch je nach Thema, was wir da so machen, macht es gerade Sinn, was zu machen, wo wir nochmal in eine größere Energie kommen oder brauchst gerade eigentlich eine größere Aufmerksamkeit. So, da gibt es sehr unterschiedliche Dinge.
Du hast Was ihr wollt von Shakespeare aufgeführt, unter anderem mit Musik von Taylor Savvy, so aus dem Gonzales-Peaches-Umfeld bekannt. Also du bist selber Gitarrist, hast selber eine Jazz-Kantinen-artige Band gehabt. Also Musik spielt schon eine große Rolle bei dir, ja. Oder? Immer?
Ja, immer. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen, dieser Plan, Musiker zu werden, der hat sich, ich würde ja gar nicht sagen, den habe ich gar nicht aufgegeben, das kapiere ich aber jetzt erst, sondern der hat sich irgendwie transformiert, ne? Der hat sich übersetzt. Also ich stehe ganz, ganz selten auf der Bühne mit dem Instrument und würde auch sagen, handwerklich von den Fähigkeiten sind da viele sehr viel besser. Aber diese, also Musik als Medium und für Theaterstücke und genau, ich inszeniere auch Musiktheater, sowohl in so einem klassischen Opernrepertoire als auch Projekte, wo wir zusammen auch Musik entwickeln. Und dass das Theater mir die Chance gibt, mit fantastischen MusikerInnen zusammenzuarbeiten, das ist wirklich total toll. Insofern habe ich immer noch mit Musik zu tun. Und das kann für mich in sehr verschiedenen Musikarten vorkommen, aber natürlich diese Schönheit und der Schmerz, ne, wie das Musik verbinden kann. Also das kann es ja noch mehr als Worte, wenn da noch gute Worte dazukommen, umso besser. Aber dass es eine andere Ebene in uns anspricht, die vielleicht viel intuitiver versteht, was die Freude am Leben und Vergänglichkeit so miteinander zu tun haben. Da springe ich total an in der Musik.
Und eigentlich sind wir da jetzt schon genau bei dem Stück, das du jetzt aktuell inszeniert, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Ich muss selber immer nochmal auf den Titel schauen, weil er so lang ist. Es ist von einem Autoren, der auch schon mal sich mit dem Tod für Kinder auseinandergesetzt hat. Jens Raschke heißt er. Dieses Stück, das neue, heißt Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Das klingt so ein bisschen märchenhaft, vielleicht sogar romantisch, ist es aber nicht. Worum geht es?
Nee, das ist es ganz und gar nicht. Das geht mir übrigens mit dem Titel auch so. Das ist ein langer Titel, man muss ihn gut ablesen. Und es ist ein wahrer Titel, genau darum geht es, aber es ist ein besonderer Zaun und auch ein besonderer Zoo, in dem dieses Nashorn steht, weil Raschke sich da wirklich auf historische Fakten beruft oder aus denen herausschreibt. Und es geht um einen Zoo am Rand eines Konzentrationslagers. Und zwar hat er Buchenwald als Ausgangspunkt genommen. Das ist wirklich historisch verbürgt. Da gab es einen Zoo am Rand des Lagerzauns und die Tiere haben sozusagen aus ihrem Gehege, ihrem Zaun auf den anderen Zaun geschaut, hinter dem dann die Menschen waren, die im KZ waren.
Das ist ein bisschen absurd, dass jetzt gerade ein Film einen Oscar gewonnen hat, der, recht ähnlich. Also da sind es zwar keine Tiere, die darauf schauen, trotzdem ist es eine ähnliche Thematik, diese Absurdität des Grausamen, diese Distanz, die man offensichtlich als menschliches Wesen finden kann für sowas. Ihr macht es aber ja ganz anders, so wie ich das verstanden habe, so wie man den Text hinten lesen kann. Es ist tatsächlich etwas Märchenhaftes, oder? Denn ihr stellt das Grausame nicht so direkt in den Vordergrund. Es wird auch nie Buchenwald gesagt, oder?
Das stimmt. Deswegen habe ich auch eben, glaube ich, ein bisschen nach Worten gesucht, weil dem Autor ist es wichtig, dass das eine Geschichte ist, die sich mit unserer deutschen Geschichte auseinandersetzt. Und gleichzeitig, ich würde nicht sagen märchenhaft, ich würde sagen parabelhaft oder fabelhaft. Ja, also Fabel im Sinne von einer Geschichte mit Tieren, die sprechen. Darum geht es hier auch. Und es geht auch schon, es hat einen universellen Charakter in dem Sinne, dass es um die Frage geht, hinsehen oder wegsehen, ja, handeln oder nicht handeln. Und insofern ist das auch eine Parallele zu Zone of Interest, zu dem Film, den du eben erwähnt hast, wo es genau um diese Frage geht. Wie können wir lernen, weiter hinzuschauen oder nicht zu vergessen, weiter hinzuschauen und nicht einfach wegschauen. Und das Stück wählt dazu diese Tiere, die, und aus der Perspektive der Tiere wird berichtet. Und gleichzeitig, wenn wir da jetzt darüber sprechen, es ist ein Stück für Kinder ab 11. Wir hatten auch schon Kinder ab 11 in unseren Proben. Das heißt, das wird, wir werden das trotzdem mit, es geht trotzdem um eine Form von Fantasie, und wir werden, es ist natürlich schwierig mit dieser Grausamkeit, die in diesem Thema steckt, die nicht vor ein Verstehen zu stellen. Ja, also man kann unbesorgt mit seinen Kindern in dieses Stück gehen, und dann würde ich natürlich auch sagen, man muss es auch unbedingt, weil in Zeiten, in denen jetzt in Buchenwald Schmierereien an den Wänden sind, in denen die historische Realität des Holocaust verleugnet wird, in denen muss man so ein Stück machen, und da muss man auch mit seinen Kindern reingehen, und wir finden dafür eine gute Form.
Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Es geht um einen Zaun oder mehrere Zäune, den einen um einen Zoo und den anderen um ein KZ. Ein wirklich hartes Thema, du hast es eben schon gesagt, euch gelingt es, das auf eine, ich wollte gerade sagen, kindgerechte Art und Weise zu vermitteln. Aber genau darum geht es ja eigentlich, dieses wichtige, harte Thema so an Menschen zu bringen, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie sich damit auseinandersetzen und dass sie sich sowohl in die Rolle der Tiere als auch derer, die da beobachtet werden, versetzen können, oder?
Genau. Es geht, schweres Thema. Ich musste gerade nochmal nachdenken, weil ich so ein großen Punkt dafür machen wollte. Ich habe mich selber auch damit gefragt, würde ich eigentlich mit meinen Kindern in das Stück gehen, ab wann würde ich da reingehen? Und ich habe jetzt in Proben gemerkt, dass auch so ein Stück auch einen Gesprächsanlass bietet. Also ins Sprechen zu kommen, was war da eigentlich, was ist da los? Und einerseits können wir sagen, mit einem Blick auf Geschichte, Situationen sind komplex, sie sind nicht einfach zu verstehen, und gleichzeitig sind sie auch sehr einfach. Also sehr einfach im Sinne von, tust du was oder tust du nichts? Und diese Frage, die wird eben so klar verhandelt in diesem Stück. Vielleicht ganz kurz, damit man so ein bisschen genauer versteht, warum sich der Autor diesen Zoo ausgesucht hat. Also es ist eigentlich die Geschichte von einem Bären. Dieser Bär wird in Sibirien eingefangen, in seiner Heimat, und Jäger sind hinter ihm her. Er wird in einen Zug gesetzt, und dieser Zug bringt ihn an einen Ort, an dem es einen Zaun drumherum gibt, diesen Zoo. Und schon ist für uns als erwachsene Zuhörerinnen, ZuschauerInnen schon Parallelen klar. Er kommt diesen Zoo. Und da empfängt ihn der selbst erwählte Chef des Lagers, ein Pavian, des Zoos, der sagt, du, das ist ein super Zoo hier, du musst einfach nur einmal in der Woche am Sonntag Männchen machen, und dann kriegst du hier Futter von den Gestiefelten. Es gibt zwei Sorten von Menschen, es gibt die Gestiefelten, und wenn du für die Männchen machst, ist alles super. Und es gibt die Gestreiften. Und dann sagt der BR, ja, und was ist mit den Gestreiften? Auf die musst du gar nicht hinschauen. So. Und dann kann man sich vorstellen, das fällt diesem BR sehr schwer. Und was das Stück schafft, ist, dass da Menschen reingehen können, die um die Geschichte der Shoah, des Holocausts wissen und da ihre Parallelen ziehen. Und gleichzeitig aber ist es auch geeignet für Menschen ohne ein Vorwissen, weil es trotzdem ist auf einen aus einem Kern herausdenkt, wo dieses Hinschauen und Wegsehen immer spürbar und nachvollziehbar ist.
Wir haben ja zum Glück diese sogenannte Erinnerungskultur, die möglicherweise wichtiger denn je ist, weil wir ja natürlich es mit neuen Generationen, auch mit Menschen aus Gegenden zu tun haben, wo das nicht so präsent war, diese Geschichte. Für jemanden wie uns war das in der Schule immer präsent, ist es auch um uns herum und das ist auch wichtig, dass diese Erinnerung bleibt. Und ich finde persönlich, dass dieser Umgang damit ja sehr gesund ist, weil man das Thema einfach am Leben hält, diese Erinnerung am Leben hält und einer neuen Generation die Möglichkeit gibt, eben wie du sagst, sich zu entscheiden oder zu erkennen, wie wichtig die Entscheidung ist. Und eigentlich ist die Entscheidung zwischen Gut und Böse, oder?
Am Ende wahrscheinlich ja. Das ist natürlich, finde ich, sehr abhängig davon, stimmen in dem eigenen persönlichen Lebenskonzept, Prinzip, kann ich da so mit sowas wie Gut und Böse was anfangen als Begriffe? Das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, aber für viele am Ende ja. Ich glaube natürlich, wir haben so eine Scheu, das am Ende so zu benennen. Ich bin da wahrscheinlich immer eher sozusagen bei Handeln und Nicht-Handeln, weil ich kann ja in der einen Situation so handeln und in der anderen so. Und mein Versuch ist einfach, in meinem Leben die Situation anzuhäufen, in denen ich mich für das Richtige entscheide. Ob ich dadurch gut bin, das weiß ich nicht.
Was hat es mit Kiki Bohemia und dem Nashorn auf sich?
Genau, Kiki Bohemia ist eine Künstlerin, die das zusammen gemacht hat mit Sicker Man, ein anderer Künstler, ist ein Duo. Und der zweite Sicker Man, der ist ein Musiker, mit dem ich schon sehr lange auch im Theater zusammenarbeite, der auch die Musik für dieses Stück macht. Und die beiden zusammen haben aber auch in Berlin schon für mich gearbeitet oder für mich mit mir zusammen. Und genau, wir sind auch gerade schon an einem nächsten Stück dran. Da gibt es eine sehr enge Arbeitsbeziehung.
An welchem Stück seid ihr dran? Darf man das sagen? Oder gibt es da einen Aberglauben im Theater?
Das war nicht. Wir haben eben über Aberglauben gesprochen, das stimmt. Ich würde das wirklich schrecklich gerne, aber die Verträge sind alle noch nicht in trockenen Tüchern. Aber es wird die Eröffnung der nächsten Spielzeit an der, nicht eine der Eröffnungen, so nicht die, aber wir werden damit unsere große Bühne eröffnen. Es wird total schön werden, aber ich kann es leider noch nicht sagen.
Das ist in Berlin am Theater an der Parkaue, genau. Wo auch der Faust steht, wie ich gehört habe, der große Theaterpreis, den du gewonnen hast. Was war das für ein Moment und für welches Stück war das? Das war ja auch ein Stück, das sich, wenn ich es richtig entsinne, mit der Shoah auseinandersetzt, zumindest im weitesten Sinne, oder?
Ja, also tatsächlich ganz ähnlich für ein älteres Publikum als jetzt hier. Hier geht es um 11 plus, das ist ein Stück, was wir ab 16 plus machen. Das heißt, eigentlich ist es für 16, ab 16-Jährige würde ich ja nicht mehr anders erzählen, als ich für erwachsenes Publikum auch erzähle. Wir haben uns das getraut, dieses Stück zu machen. Getraut sage ich deshalb, weil es eine sehr klare, manchmal aber auch brutale Sprache ist. Das ist ein Stück, das hat auch indirekt mit Hamburg zu tun, weil es um die Irrfahrt des St. Louis geht. Das ist ein Schiff, was im Hamburger Hafen losgefahren ist, mit ungefähr 900 jüdischen Menschen an Bord, die nach Kuba fahren wollten, fliehen wollten in den Anfang der 40er Jahre und dann in Kuba nicht angenommen worden sind, nicht aussteigen konnten und dann eine Odyssee über die Meere gemacht haben und davon In einer poetischeren, übertrageneren Form handelt auch dieses Stück.
Das Stück heißt Das Kind träumt und ist vom israelischen Autor Hanoch Levin einmal genau. ganz kurz dazwischen geworfen.
Ja, ja, genau, aber wichtig, genau. Und Hanoch Levin ist wirklich ein ganz toller Dramatiker, einer der bekanntesten israelischen Dramatiker international, hier kaum gespielt. Und genau, da waren wir total froh, das nochmal machen zu können und in ihn hier zeigen zu können. Ja, genau, das ist jetzt vor einem Jahr, vor einem guten Jahr rausgekommen. Und
du sagst hier nicht gespielt. Das heißt, in anderen, vielen anderen Ländern wird Hanoch Levin mehr gespielt als in Deutschland?
Ja, in Europa, in Frankreich, in Polen wird er viel gespielt. Vielleicht kommt es jetzt auch nochmal mehr. Er ist sehr von Brecht beeinflusst und gleichzeitig hat einen totalen Witz. Und also das ist auch ganz wichtig zu sagen, auch sowohl bei dem Nashorn, was wir hier machen, als auch da spielt Humor eine total große Rolle. Und wenn das jemand schreiben kann, dann ist das auch eine ganz tolle Kombination.
Also in den 80ern in Deutschland ist man mit einer Mischung aus Loriot und Ephraim Quichon groß geworden, zumindest in vielen Haushalten. Und daher kennt man das, diese Mischung aus diese etwas gnadenlosen Humor. Wie findest du neue Stücke für das Theater? Es gibt ja viele unterschiedliche Wege. Am Schauspielhaus gibt es gerade ganz hervorragende neue Stücke, die Gläserne Stadt zum Beispiel, die aber sich auf ein Stück von Gogol bezieht. Dann werden oft Filme fürs Theater inszeniert. Wie findest du dein Material?
Das oft in einem Dialog mit anderen, ne? Oder überhaupt im Dialog mit der Welt. So, also das ist nicht so, ich sitze irgendwo und denke mir, was müsste man als nächstes tun, sondern es entsteht aus ganz vielen Gesprächen. Natürlich gibt es da auch professionelle GesprächspartnerInnen, wie die Dramaturgie, mit denen man dann überlegt, was sollten wir eigentlich als nächstes machen, sowohl in Berlin an unserem Theater, als auch jetzt hier in Hamburg, wo man dann so suchen beginnt. Aber natürlich kommt es auch aus einem aus dem, was einem begegnet, also auch Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wie zum Beispiel das Nashorn, wo man denkt, was ist das für eine Zeit, in der wir leben, was sollten wir jetzt tun, was ist irgendwie der Impuls, und ich würde es immer so beschreiben, es geht immer um den Anlass, also welchen Anlass spüre ich, das zu machen, und da gibt es natürlich die andere Seite, den Betrieb, auch einen Kunstbetrieb, also wo es dann darum geht, welchen Titel brauchen wir, was sollte jetzt ein neues Stück sein, und da in einem guten Aushandeln zu bleiben. Also manchmal ist es auch so, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt natürlich Stücke, die man sich selber total gerne wünscht zu inszenieren, und das kann sehr unterschiedlich ausgehen. Manchmal ist das der eigene Wunsch, wird dann auch zu einer ganz tollen Inszenierung. Manchmal ist es aber auch toll, einen Auftrag zu bekommen und da drin dann was zu finden. Oder andersrum, das, was man selber machen wollte, geht irgendwie schief. Aber da drin in einem Kompass zu bleiben, muss irgendwas, um jetzt wieder bei der Musik anzukommen, es muss ja irgendwas resonieren, es muss irgendeine Resonanz geben. Und der dann da dran bleiben und folgen.
Also Ellbogen, finde ich, von Fatma Aydemir ist ein offensichtliches Theaterstück. Gin wäre eher ein Film, aber möglicherweise bist du ja auch da schon dran. Wer weiß, wer weiß. Alexander Riemschneider, der Regisseur, der aktuell Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute, am Jungen Schauspielhaus hier in Hamburg inszeniert. Ich bin sehr gespannt darauf, denn es sind immer noch 3 Wochen hin, bis ihr Premiere feiert. Seid ihr an einem guten Punkt im Moment? Hast du das Gefühl, ja, in 3 Wochen Premiere, du kannst kommen?
Ja, absolut. Also jetzt klingt doch der Theater-Aberglaube an, dass man so die Proben nicht vor der Premiere lobt. Aber ich habe ein sehr da gibt es ein großes Vertrauen, spüre ich, in dem Ensemble, in unsere Arbeit. Ich bin da mit einem vertrauten Team, Das ist ein toller Ort, um zu arbeiten. Und das ist ja das Wie und an das was wir da zeigen. Daran glauben wir auch. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Es ist ja nicht nur ein toller Ort, um da zu arbeiten, es ist auch ein toller Ort, um da Theater zu erleben, wie es gemacht ist, wie dieses Haus aufgebaut ist. Das finde ich ganz großartig. Es ist nicht nur für Kinder ein toller Ort, es ist nur leider fast immer ausverkauft, nicht wahr? Das ist das Schöne, ihr seid so ein bisschen wie die Elbphilharmonie für junge Menschen. Da kann man sich froh schätzen, wenn man ein Ticket bekommt oder einfach früh genug buchen. Vielleicht ist jetzt ja noch die Möglichkeit, in eine Aufführung zu kommen.
Ja, ich glaube, für die Folgevorstellung nach der Premiere, da gibt es noch Möglichkeiten auf jeden Fall.
Vielen Dank für deinen Besuch und viel Glück. Das kann man sagen, oder?
Viel Glück ist immer gut. Toi, 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 uns allen. Und danke, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Danke dir, Alexander Riemenschneider.
Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast bei Moderator Götz Bühler war der Regisseur Alexander Riemenschneider. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.